BR Heimat. Habe die Ehre.
Sagt Hermine Kaiser. Und ich habe heute die große Ehre, am Tag der Pressefreiheit mit einem der bekanntesten und renommiertesten Journalisten Deutschlands zu sprechen, mit Heribert Brandl. Journalist, Jurist und Autor. Und er hat vor ein paar Tagen sein neues Buch vorgestellt, über das wir jetzt hier uns unterhalten werden. Den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen. So ein wichtiges Thema in Zeiten wie diesen. Und er steht auf der Rückseite seines Buchs: Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Alle reden vom Krieg, von Frieden reden zu wenige. Grüß Gott und habe die Ehre, Heribert Brandl. Schön, dass Sie mal wieder da sind bei uns bei BR Heimat.
Frau Kaiser, ich freue mich sehr und ich bin wirklich gern da.
Sie waren vor ein paar Jahren schon mal da und haben Ihr Buch über Heimat vorgestellt. Und heute sprechen wir über Frieden und das ist ja ganz wichtig in der Heimat.
Ja, und das Wort Frieden ist ja auch etwas Heimatliches. Ohne Frieden gibt es keine Heimat. Und die größte Störung und Zerstörung, die es geben kann, ist der Krieg. Und ja, für mich hat das Werben um Frieden auch etwas Heimatliches, weil, und da bin ich schon bei der Figur, die mich sehr geprägt hat, meine Großmutter so unendlich viel vom Frieden geredet hat. In ihrem Zimmer. Das ist die Erzählung, die das Thema Heimat eröffnet, stand eine große Holzkiste. Auf der Holzkiste stand in Sütterlinschrift drauf der Krieg. Und in der Kiste, Großmutter hatte 15 Kinder geboren. Also sie hatte mehr Kinder, als die Europäische Union in den ersten Jahren ihrer Existenz Mitgliedstaaten hatte. Also war die Familie Brandl ungeheuer groß, das Haus war immer voll. Etwas gelebt drin. Aber was ich erzählen will, in der Kiste befanden sich die Briefe, die ihre Söhne und ihre Schwiegersöhne von allen Fronten des Zweiten Weltkriegs geschrieben hatten. Es waren viele bei den vielen Kindern und bei den vielen Schwiegersöhnen. Und dann habe ich mir am Beginn des Ukraine-Krieges gedacht, was würde jetzt die Großmutter sagen, wenn sie noch leben würde? Und dann dachte ich mir, die Großmutter wird sagen, Bub oder Bur, schreib was gegen den Krieg. Der Krieg ist das Furchtbarste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Dann wird sie vom Ersten Weltkrieg erzählen, als sie ein junges Mädchen war, als der Krieg mitten im schönsten August, im August 1914 kam, wie alle gejubelt haben, weil sie kriegsbegeistert waren und wie die Kriegsbegeisterung schnell umgekippt ist. Und bei ihr ist dieses Leiden am Krieg, hat sich in ihr Leben hineingefressen. Sie hat von der teuren Zeit geredet und damit gemeint die Inflation, die sie zweimal erlebt hat. Und von dem bitteren Leid. Und dann dachte ich mir, als der Ukraine-Krieg losging, dieser Satz, schreib, Bur, schreib was gegen den Krieg, ist so ein Motto, das mich ein bisschen antreibt. Und so war es dann auch. Ich habe versucht, ein Buch gegen den Krieg zu schreiben und zur Frage, wie kommt man denn wieder heraus aus dieser Aufrüstung, aus diesen ewigen Morden, aus diesem ewigen Töten. Und dann kommen einem, dann sitzt man monatelang da, überlegt sich, dreht die Gedanken hin und her. Dann kommt noch ein neuer, unglaublich brutaler Terroranschlag, der Terroranschlag im Nahen Osten. Und dann hat man diese beiden gigantischen, ungeheuerlichen Gewaltereignisse. Diesen Überfall von Putin auf die Ukraine und diesen Überfall der Hamas auf Israel und die Reaktionen darauf, die Zerstörung Gazas, und sitzt da und denkt sich, mein Gott, wie kommt da die Welt wieder raus? Und mir stand vor Augen das Bild des gordischen Knotens. Sie wissen, der Alexander der Große hat den Knoten mit einem Schwert zerhauen und denkt sich, mein Gott, was ist da los in der Welt? Der Knoten ist ja größer als das Schwert. Man kann den vielleicht gar nicht mehr einfach zerhauen. Man muss an dem Knoten ziehen. Man muss versuchen, den Knoten aufzudröseln. Und das ganze Buch, das ich geschrieben habe, diese 240, 250 Seiten, ist der Versuch, an dem Knoten zu ziehen und zu fragen, wo muss die Gesellschaft, wo muss die Politik ziehen und zupfen, um den Knoten wieder zu lockern und auf die Art und Weise wieder zum Frieden zu kommen. Und das ganze Buch ist ein großes Werben für Friedensgespräche, weil, und damit bringe ich sozusagen auf einen Punkt, am Anfang war das Wort, am Anfang war nicht der Streitwagen und nicht die Drohne und nicht die Panzerhaubitze, am Anfang war das Wort. Das Wort ist wichtig, auch für diese Sendung, nicht nur die Musik, auch das Wort. Und das Wort ist wichtig, das heißt, das Wort heißt in der Politik die Diplomatie, um die Wege zum Frieden auszuloten, und das ist mir ungeheuer wichtig.
Um über den Frieden zu sprechen, müssen wir auch über den Krieg reden. Und Sie haben gerade so eindrücklich erzählt, wie Ihre Oma diese Kiste gehabt hat, die 15-fache Mutter, wie viele Schwangerschaften sie überhaupt gehabt hat, wissen wir ja alle nicht. 15 Kinder hat sie immerhin gehabt. Ein Bub ist gefallen, und da habe ich als Kind immer nie verstanden, was gefallen bedeutet. Und in unserer Kindheit ist ja viel über den Krieg geredet worden. Das war wie so ein dunkles Loch, habe ich das Gefühl gehabt, in den Familiengeschichten. Es ist immer noch viel über den Krieg geredet worden, weil die Generation unserer Eltern hat den Krieg, den Zweiten Weltkrieg mitbekommen, so wie Sie gerade erzählt haben, Ihre Großmutter, meine Großeltern auch den Ersten Weltkrieg. Für die war Krieg ein zentrales Thema und diese Dankbarkeit, dass wir, unsere Generation, im Frieden aufgewachsen sind. Und darum ist es, glaube ich, für uns so irritierend, dass Krieg ist.
Ja, und es darf nicht so sein, dass wir uns daran gewöhnen. Es darf nicht so sein, dass wir sagen, na gut, dann irgendwann wird er schon enden und jetzt bombardieren wir halt uns gegenseitig einige Jahre lang und irgendwann läuft er dann aus. Er läuft nicht aus, und vor allem, es gibt unendlich viel Leid auf allen Seiten. Und ich denke mir manchmal, wenn ich in den Talkshows am Abend Kriegsbegeisterung ist falsch, aber mit welcher Lust man von Waffeneinsätzen redet, dann denke ich mir, habt ihr eigentlich nicht im Kino im Westen nichts Neues gesehen, den großen Film, der auch jetzt wieder einige Preise erhalten hat für die Drastizität. Und man sieht in dem Film und man liest in dem Buch von Erich Maria Remarque, wie grauenvoll das Töten an der Front ist, wie die Menschen, die jungen Soldaten, man muss wirklich sagen, verreckt sind in den Schützengräben vor Verdun. Und man sieht die Gasangriffe und wie die jungen Abiturienten, eben sahen wir sie noch bei der Abiturfeier irgendwo in Hamburg und dann in den Schützengräben und tot vergast. Und ich denke mir, die Waffen heute sind andere, aber das Töten und das Getötetwerden.
Und das Sterben, ja.
Das Sterben passiert genauso und es ist genauso grauenvoll. Und natürlich muss man dem Putin widerstehen, aber man muss auch fragen, wie komme ich wieder raus aus der Geschichte? Und da bin ich wieder bei der Großmutter und ihrer Kiste. Sie hätte zu mir gesagt, schreib was, Burr, gegen den Krieg. Was sie selber gesagt hat, wenn sie in die Kiste schaut, sie könne das Wunder kaum begreifen, das passiert ist. Damals, das waren die späten 50er Jahre, das Wunder Europa. Sie hat mir gesagt, schau, die Franzosen waren unsere Erbfeinde.
Allein das Wort,
Erbfeind. Erbfeind. Und jetzt fahrt dein Vater mit der Kolping-Familie Nittenau zur Jugendbegegnung, deutsch-französisches Jugendwerk. Und man begegnet sich, man redet miteinander, man radebrecht. Natürlich hat der Vater nicht Französisch gekonnt, aber er hat einen jungen Studienreferendar aus dem Regenthal-Gymnasium, der Oberrealschule hieß sie damals noch, Nittenau, mitgenommen. Der hat übersetzt für die ganze Kolping-Familie. Man hat den Präfekten von Belfort besucht, der kam dann auch ein Jahr später nach Nittenau. Man hat auf dem Marktplatz gemeinsam musiziert, man hat ein Volksfest gemacht.
Städtepartnerschaften entstanden.
Und die Oma war wirklich fasziniert davon. Da ist Frieden entstanden. Und man hätte sich das nie vorstellen können, sagte sie. Und es ist entstanden. Und das war für sie ein Wunder. Und ich denke, dieses Wunder darf man nicht vergessen. Europa ist es gelungen, die Feinde von gestern zu entfeinden. Und diese europäischen Verträge, über die man ja oft schimpft und sagt, mein Gott, diese viele Bürokratie in Brüssel. Und all das, was uns an Europa nicht passt. Aber diese europäischen Verträge sind die, ja, die Ehe- und Erbverträge ehemaliger Feinde. Man hat Frieden geschlossen miteinander und diesen Frieden gilt es zu bewahren und es gilt, ihn nicht als Normalität zu nehmen und dann sich zu überlegen, wie kann man denn, nachdem die Feinde von gestern, nachdem man diese entfeindet hat, wie kommen wir denn heute zu einer Entfeindung? Jetzt sind die Russen die Feinde. Sie waren auch in den 50er Jahren die Feinde. Die Großmutter hätte sofort gesagt, und der Putin, die Russen, was machen die wieder? Und dann hätte sie aber auf den Krieg als solchen geschimpft, den der Teufel gesehen hat, wie sie gesagt hätte. Und wir müssen, glaube ich, und das bezeichnet man als Friedensordnung, und das ist das, was mittel- und langfristig ansteht. Wie kommen wir zu einer Friedensordnung in Europa? Man muss sich ja vergegenwärtigen, es gehört historisch Moskau genauso zu Europa wie in der Ukraine Mariupol oder wie München oder wie Madrid, um die Städte mit M zu nehmen. Wie finden wir da heraus aus der Feindschaft. Wie kommen wir zu Frieden? Und dann sind wir bei dem Wort Friedensordnung. Wir waren schon mal weiter. Jetzt rüsten wir auf und sagen, wir müssen aufrüsten. Die Gefahr aus Russland ist groß. Aber wir können nicht ewig aufrüsten.
Wenn man Ihr Buch liest, merkt man erst, wie wohltuend es ist, wenn man über Frieden liest. Das ist ja nicht nur ein Plädoyer, das ist ja auch eine philosophisch-historische Betrachtung über Krieg und Frieden, so wie in dem berühmten Roman von Tolstoi, Krieg und Frieden, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Und auch diese Begrifflichkeiten, zum Beispiel kriegstüchtig, und Sie appellieren da eher, dass man friedenstüchtig sein soll.
Das Wort kriegstüchtig empört mich. Mhm. Wenn ich mit dem Verteidigungsminister drüber rede, sagt er, ja, man braucht ein Wort, das pointiert klingt und das die Leute aufrüttelt und das deutlich macht, worum es mir geht. Dann sage ich lieber, Boris Pistorius, Sie waren mal Bürgermeister der Friedensstadt Osnabrück. Wir waren miteinander in einer Jury, er war Vorsitzender, die alle zwei Jahre den Erich-Maria-Remarque-Preis für Frieden verliehen hat. Und da hat Pistorius immer wieder in seinen Reden gesagt, es gibt keinen gerechten Krieg. Auch der um die gerechteste Sache kämpft, der begeht, in dem Krieg werden Verbrechen begangen. Man muss schauen, Kriege zu vermeiden. Und ich sage ihm dann, Sie selber haben das Wort Krieg von sich weggeschoben. Und Sie sind auch zu Recht empört, wenn Sie Kritiker als Kriegsminister bezeichnen. Mhm. Sie sind Verteidigungsminister. Und man sollte nicht das Wort kriegstüchtig gebrauchen, weil das Wort Krieg im Kopf ganz andere Dinge entstehen lässt, wie das Wort Verteidigung. Unser Grundgesetz ist kein Grundgesetz, das auf Krieg ausgelegt ist. Es ist auf Frieden ausgelegt. Es ist in der Präambel steht schon drin, dass dieses Land dem Frieden in der Welt dienen soll. Und jetzt muss man natürlich sagen, man muss sich verteidigen können. Und so sehe ich es auch. Unser Land muss verteidigungstüchtig sein. Es muss eine Armee, eine Bundeswehr haben, die sich verteidigen kann, die abschrecken kann und die friedenstüchtig ist. Und die Friedenstüchtigkeit zeigt sich darin, dass die Bundeswehr eine Stärke hat, die andere davon abhält, anzugreifen. Das ist das Ziel und das, glaube ich, ist das, was diese Verfassung, unser Grundgesetz, dessen 75. Jubiläum wir jetzt bald feiern, was dieses Jubiläum will. Und wenn ich in den Beratungen des Parlamentarischen Rates lese, die vor 75 Jahren zum Abschluss gekommen sind oder im Jahr vorher die Beratungen auf der Insel Herrenchiemsee. Auf Herrenchiemsee waren nur die Väter des Grundgesetzes, Frauen gab es da noch nicht. Die kamen dann vier von 65, glaube ich, waren Frauen. Aber in beiden Gremien war der Friede wichtig. Carlo Schmidt, einer der großen Väter des Grundgesetzes, wollte eigentlich ins Grundgesetz schreiben, der Krieg ist verboten. um ganz deutlich zu machen.
Das wäre schön, wenn das drin stände. Der Krieg ist verboten.
Und wenn man dann...
Da könnte man sich gut danach richten. Krieg ist einfach verboten.
Und ja, das waren die plakativen Formulierungen, die natürlich geprägt waren von der Grausamkeit des Zweiten Weltkrieges. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes, um diese beliebte Formel zu nehmen, waren durchdrungen erstens vom Gedanken, von der Sehnsucht, dass der Frieden halten muss, und zweitens von dem, was im Artikel 1 des Grundgesetzes steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein fantastischer Satz. Er ist so kurz wie eine SMS. Die Würde des Menschen ist unantastbar, und da steckt so ungeheuer viel drin, auch für die heutige Politik. Wenn wir jetzt reden über die Art und Weise, wie über Migranten geredet wird. Jeder Mensch hat eine Würde. Nicht der Deutsche, nicht nur der deutsche Mensch, nicht nur der, der deutsche Wurzeln hat. Auch, und das hat das Bundesverfassungsgericht sehr wichtig, wenn wir über das Grundgesetz reden, auch immer wieder gesagt, die Würde des Menschen gilt auch für die Menschen, die im Gefängnis sitzen, für die, die Verbrechen begangen haben. Der Gedanke, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ein zentraler Gedanke für die Resozialisierung.
Da kommt aber auch wieder Ihre katholische Großmutter durch und auch Ihr Glauben, das ist der Respekt voreinander, der Respekt vor dem Menschen, der Respekt auch für einen Umgang miteinander, wo Gespräche ganz wichtig sind.
Die Gespräche, ja, Frau Kaiser, die sind ganz wichtig, und es ist etwas, was mich, jetzt bin ich immerhin 35 Jahre Journalist und bin einer, der sehr pointiert kommentiert und der sicherlich auch mal spaltet, aber das Spalten ist nicht das Ziel. Das Ziel ist das Werben um ein Gespräch, und ich werbe immer lauter und eindringlicher dafür, um es ganz simpel zu sagen, im Hinterkopf einen Gedanken zu haben, dass auch der andere, der mit der anderen Meinung, vielleicht recht haben könnte. Ich habe das schon in der Corona-Debatte immer wieder gedacht, wie man diejenigen, die kritisch waren gegen bestimmte Maßnahmen, von denen man dann ein Jahr, zwei Jahre später erfahren hat, dass sie völlig fruchtlos waren. Aber es gab eine große Debatte, und die eine Meinung hat die andere für völlig falsch gehalten, und man hat die einfach nicht akzeptieren wollen. Erinnern wir uns daran, wie der Streit um die Impfpflicht geführt wurde.
Da sind Freundschaften und Ehen auseinandergebrochen in dieser Debatte.
Da ist viel zerbrochen, und ich habe mir gedacht, Mensch, man muss doch so weit kommen, dass man einfach den anderen anhört, dass man die Ängste der anderen, die in der anderen Meinung zum Ausdruck kommen, ernst nimmt. Und es findet ja in gewisser Weise diese Spaltung, dieses Gegeneinander in der Ukraine-Debatte seine Fortsetzung. Da ist die eine Meinung, die für Waffenlieferungen, Waffenlieferungen, Waffenlieferungen wirbt, und die andere, die sagt, vorsichtig, und nicht nur Waffen oder gar keine Waffen, sondern Diplomatie. Ich finde, beide Meinungen haben viel für sich. Die Meinung 1, da ist die gedankliche Linie zu sagen, wir müssen die Freiheit verteidigen. Wir müssen das Völkerrecht verteidigen. Da bin ich als Jurist, stehe ich sofort dahinter. Die andere, nicht die andere Meinung, sondern die andere Argumentationslinie sagt oder orientiert sich an dem Preis, der für die Verteidigung zu zahlen ist. Der wird immer in Menschenleben bezahlt, in ganz vielen, in tausend Menschenleben jeden Tag. Und er wird bezahlt in der Gefahr eines Atomkriegs, wenn es ganz furchtbar wird. Und ich denke, beides muss man im Kopf behalten. Beides gehört zusammen, wenn wir eine Lösung finden wollen. Und ich halte die Angst vor einem Eskalieren des Krieges in der Ukraine nicht für unberechtigt. Ich denke schon, dass man alles tun muss, um ein Eskalieren, um eine Ausweitung des Krieges zu vermeiden. Und ich zitiere dann immer ganz gerne einen schon ziemlich alten Satz von Bert Brecht, der gegen die Aufrüstung gerichtet war. Er hat mal geschrieben, ganz pointiert, ganz deutlich: Das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem Ersten Krieg war es noch mächtig. Nach dem Zweiten war es noch bewohnbar. Nach dem Dritten war es nicht mehr auffindbar. Das ist ein Satz, bei dem kriege ich Gänsehaut, wenn es um Aufrüstung und um Krieg und mehr Krieg geht. Da kann man sagen, na gut, das ist aber ein agitatorischer Satz. Aber
das ist eher ein mahnender Satz.
Er ist realistisch, er ist eine realistische Mahnung. Und man warnt dann, es ist eine Warnung vor den apokalyptischen Reitern, wie sie Albrecht Dürer so drastisch gezeichnet hat.
Im ersten Kapitel ihres Buches auch so beschreiben.
Im ersten Kapitel beschreibe ich die, weil es wirklich so ein eindrucksvolles, es ist ein kleines Bild. Es ist nicht größer als das Buch, ja, wenn ich es aufklappe. Aber es ist unglaublich eindrucksvoll. Und da denke ich mir, der vierte Reiter, das ist heute der atomar Bewaffnete. Und da diese nukleare Bedrohung, die verändert alles. Und wenn es zu einem Nuklearkrieg käme, wäre das der Untergang Europas. Und das kann man nicht einfach wegschieben. Man muss alles tun. Man muss alles tun, um wieder zum Frieden zu kommen. Und es war ja schon eine Zeit lang so, dass man auf gutem Weg war. Jetzt haben wir das Friedensforschungsinstitut in Stockholm hat soeben festgestellt, wie die Aufrüstung und wie die Militärkosten global im Jahr 2023 ausgesehen haben. Das waren 2,4 Billionen Dollar, die für die Waffen ausgegeben wurden. Das ist eine unvorstellbare Zahl.
Ich wollte gerade über die Nullen nachdenken. Das ist eine Zahl, die sich dann irgendwie entzieht, weil die so fast schon unwirklich
das
ist.
Das sind 2.400 Milliarden. Und vom Jahr 2022 auf 2023 haben sich die Ausgaben für Waffen um 200 Milliarden gesteigert. Da fragt man sich, um Gottes Willen, wo soll denn das hinführen? Wir haben ein Waffenpotenzial, mit dem kann man den Globus wahrscheinlich x-fach in die Luft jagen. Und dann denkt man sich, das ist keine Entwicklung, die so weitergehen kann. Und wir hatten schon mal von 1990 bis 2001 Abrüstung. Die nuklearen Bestände verringerten sich auf ein Sechstel. Die Gesamtausgaben für Militär waren deutlich gesunken. Es gab Abkommen, die gesagt haben, wir können das Ganze auch runterfahren, dann ist die Balance.
Ja, das war wie so ein Ausschleichen allmählich. Und jetzt
ein Ausschleichen
ist eine Umkehrung.
Auf niedrigerer Basis. Mhm. Man sagt, man hat immer noch genügend Vernichtungspotenzial, aber wir brauchen unser Geld und das gilt heute im gleichen Maße. Wir reden ja unglaublich viel vom beschönigen Klimawandel. Der Klimawandel ist eine Klimakatastrophe. Man bräuchte ungeheuer viel Geld, um dagegen zu agieren. Jetzt geben wir das Geld für Waffen aus und das kann nicht so weitergehen. Man müsste sich im Übrigen auch mal überlegen, wie sieht eigentlich, um ein beliebtes Wort von Diskussionen zu nehmen, wie sieht eigentlich der ökologische Fußabdruck von Kriegen aus? Was wird an Schadstoffen freigesetzt mit den Bomben, mit den Haubitzen, mit den Raketen? Es ist nicht nur für den Menschen tödlich, ist es auch für die Umwelt tödlich.
Wir reden über den Frieden und der Titel ist so schön, den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen. Und wir haben jetzt uns auch gerade darüber unterhalten, Herr Ribbent-Brandner und ich, wie sich auch die Terminologie verändert hat. Wenn man so oft über Krieg spricht, dann wird es auf einmal, ich möchte nicht sagen selbstverständlich, aber nicht mehr so außerordentlich. Und wenn man über Frieden spricht, ist es auf einmal das Gespräch versöhnlicher. Jetzt kommen wir noch mal zu Ihrer Oma zurück, Herr Ebert Brandl, die ja diese Kriegskiste gehabt hat. Ich finde das so beeindruckend. Und über den Frieden ist dann daheim auch viel geredet worden, dass wir jetzt einfach einen Frieden haben. Das war ja ganz was Wichtiges bei Ihnen. Einer der Söhne ist im Krieg gefallen und Ihre Oma wusste nie, wo der Bub ist.
Er ist gefallen.
Ob er überhaupt.
Ja, er war Matrose in der Kriegsmarine. Es war ja für ein oberpfälzisches Dorf, für ein Städtchen was Besonderes, wenn der nach Hause kam, auf Heimaturlaub mit der Marineuniform. Es war, ich habe da noch Fotos gesehen, wie er mit seiner Verlobten durch die Straßen und durch Dorfstraßen spaziert ist. Und er war vermisst. Er war Oberbootsmannsmaat auf einem U-Boot. Und das U-Boot, das wusste man, ist bei Cap Hatteras vor der amerikanischen Küste. Es waren damals die USA in den Krieg eingetreten, versenkt worden. Aber mehr wusste man nicht. Und auf dem Friedhof stand ein Fels, ein Granitblock mit einer Tafel drauf und da stand Oskar Brandl, Oberbootsmannsmaat, vermisst. Und das ist etwas, damit konnte die Großmutter nicht umgehen. Und da, ich war so 5 Jahre alt, da erlebte ich, meine Großmutter war keine studierte Frau, sie war auch keine Journalistin, aber ich erlebte die erste journalistische Recherche. Sie setzte sich jeden Tag an den Tisch, tauchte die Feder ein und schrieb Brief um Brief nach Amerika, in die USA, an irgendwelche Bekannte und Bekannte von Bekannten, die irgendwann in die USA ausgewandert waren, um zu schreiben, könnt ihr nicht irgendwo am Soldatenfriedhof, wird irgendwo einen geben, schauen, ob da irgendwo ein Oskar Brandl liegt. Und es dauerte etwa ein halbes Jahr, dann kam ein dicker Brief und Fotos waren drin. Und man sah einen unbekannten Herrn, einen mir unbekannten Herrn, der auf einem weißen Grabstein einen Blumenstock aufstellte. Auf dem Grabstein stand Oskar Brandle. Das war dieser von der Großmutter gesuchte, ja, Lieblingssohn der Matrose. Und sie saß da und weinte, streichelte die Fotos und erzählte. Und jetzt sind wir wieder beim Krieg und von den Tragödien, die so ein Krieg, wie sie auch sich in der Ukraine wieder ereignen, von den Tragödien, die so Kriege verursachen.
Wo Familien kaputt gehen. Wo
Familien kaputt
gehen. Die Buben, die auf dem Hof waren oder die Kinder, die man liebt, die Väter, die man liebt. Die, nicht nur die Männer, wo einfach Menschen getötet werden.
Und Familien wirklich ausradiert wurden. Und diese Großmutter hatte ja in Anführungszeichen noch Glück. Von den 15 Kindern kam eines zu Tode. Es gab Familien, da sind sämtliche Kinder, wie man beschönigend sagte, gefallen. Sie sind nicht einfach gefallen. Sie sind auf grässliche Weise gestorben. Und dieser Gedanke muss einem umtreiben, so wie er die Großmutter umgetrieben hat. Mich hat das Erlebnis mit dem Schreiben, mit dem Recherchieren geprägt. Das Wort Recherchieren für das, was ich da erlebt habe, habe ich erst viel später gelernt und mir dann gedacht, da hast du als 5-Jähriger erlebt, wie Recherchieren geht, nämlich es ist Arbeit. Und du darfst nicht nachgeben. Du musst schauen, dass du den Dingen und der Wahrheit, in dem Fall ist es die bittere Wahrheit. Die bittere Wahrheit ist für die Großmutter gewesen, mein Sohn, der Matrose, der der Stolz des Ortes war, ist ersoffen. Mhm. Ersoffen im Atlantik. Das U-Boot ist versenkt worden. Es wurde dann auch später noch alle möglichen Dinge offenkundig, die in den USA recherchiert worden sind, dass die schwimmenden Matrosen offenbar erschossen worden sind vom amerikanischen Zerstörer aus. Man hatte Angst, jeder hatte vom anderen Angst. Und ja, diese Erkenntnisse, glaube ich, haben meine Großmutter bis zu ihrem Tod umgetrieben. Und die führten dann auch zu so einem Satz wie den ich vorher fiktiv erwähnt habe, schreib was gegen den Krieg.
Diese Zahlen machen es immer so unwirklich, ob das jetzt die Waffen betrifft oder die Opfer betrifft. Die Zahlen sind was fast Abstraktes, obwohl sie die Schicksale einfach nicht widerspiegeln. Familien, die ausradiert wurden, Menschen, die grauenvoll gestorben sind. Ich kann mich erinnern, wo ich immer so Cowboy- und Indianerfilme angeschaut habe, die im Nachhinein furchtbar sind. Ich könnte die heute gar nicht mehr anschauen. Peng, 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 so wie die Kinder dann später gespielt haben. Peng, peng, peng. Ich würde das jetzt nicht mehr ertragen, aber ich kann mich erinnern, wo mein Vater gesagt hat, wenn er vorbeigegangen ist, hör doch auf damit. So stirbt man nicht. Peng und du fällst um. Und genau wie Sie sagen, das ist was auch für die Familien so schrecklich war, zu wissen, wie ihre Angehörigen ums Leben gekommen sind. Und darum soll es auch gehen bei Krieg und Frieden, dass Menschen sinnlos sterben. Und dieses Wort vom gerechten Krieg, über das wir vorhin gesprochen haben, ist ja auch ein Widerspruch, oder gerechter Frieden ist ja auch ein Widerspruch in sich.
Ja, und weil wir darüber reden, wie die Alten, die Großväter, die Urgroßväter, die Urgroßmütter es erlebt haben, die Großmutter, um mich nochmal an meine frühen Tage, ja, als wir die Briefe geschrieben haben in die USA, wenig später wurde ich dann Sternsinger. Die Ministranten haben Sternsänger gemacht. Dann gingen wir an drei König von Haus zu Haus.
Welcher waren Sie?
Abwechselnd. Man musste sich da hocharbeiten. Damals war ja der Schwarze, heute malt man sich ja nicht mehr an. Das hat man irgendwie weggeschoben. Man hat natürlich die Krone auf. Aber der Großmutter hat es unglaublich gefallen. Vor allem die Sprüche, die man aufgesagt hat. Ich kann sie heute noch, könnte ich jetzt 5 Minuten reden. Aber der zentrale Satz war, die Liebe sei mächtig, der Hass sei verbannt. Das wünschen die Weisen aus dem Morgenland.
Das, wunderbar.
Das war ein Satz, wo die Großmutter dann freudestrahlend dastand. Sie hat auch ein paar Tage vorher freudestrahlend dagestanden, wenn die Dorfkapelle, die Musikkapelle zum Neujahr anblasen kam. Es war auch so was Friedliches. Zum Jahresauftakt kam die Blaskapelle und wünschte musikalisch ein gutes neues Jahr. Die Großmutter hat sich immer den Schneewalzer gewünscht. Und dann stand sie so schunkelnd da. Wenn es kalt war, klang das alles ein bisschen schräg, was die spielten. Und summte mit, es war so eine Art Weihnachten im Dreivierteltakt. Und dann kriegten die Musikanten natürlich 5 Mark und es gab dann eine Zugabe. Und als Zugabe hat sie sich immer gewünscht, tief drin im Böhmerwald. Das hat sich mir eingeprägt. Das war das erste für mich, das erste Neujahrserlebnis, ein friedliches Erlebnis. Das zweite war dann viele Jahre lang, ich glaube, ich bin 10 Jahre lang als Sternsänger gegangen und habe diese schönen Gedichte aufgesagt, die dafür warben, dass die Liebe mächtig sein soll und dass der Hass verbannt sein soll. Es waren vielleicht Sätze, die mir damals noch gar nicht, als kleiner Bub noch gar nicht so klar waren.
Man hat es halt runtergeleiert.
Man hat es runtergeleiert, aber dann hat mich diese Realität, der Hass, der so unglaublich mächtig ist, als Journalist eigentlich mein Journalistenleben bis zum heutigen Tag begleitet, weil dieser Hass Terror, Attentate und Kriege befeuert, weil der Hass eine wirklich ganz furchtbare Macht ist, weil der Hass blind macht, weil der Hass die Menschen nicht mehr sieht. Weil der Hass ja nicht sieht, dass die Menschen, die er, der Terrorist, mordet, Menschen mit Sorgen sind wie er. Und dass es tatsächlich darum geht, den Hass zu bekämpfen, weil Hass nicht einfach nur hässlich ist, sondern entsetzlich. Und weil das Entsetzliche an diesem Hass ist, dass er das Morden für eine tapfere Tat hält.
Aber genau der Hass ist es ja, was ihre Großmutter auch so umgetrieben hat, dass sie einfach wollte, dass das Frieden ist. Und das ist ja eigentlich etwas, was sie dann in dieser Zeit sehr geprägt hat.
Es hat mich geprägt und mein Journalistenleben wird begleitet von Furchtbarkeiten, nämlich von Terroranschlägen. Immer wieder, es begann mit der RAF und geht hin zu den islamistischen Anschlägen auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin oder auf den Tanzclub Bataclan in Paris. Und ich habe mir in vielen Leitartikeln und auch in dem Buch, über das wir reden, immer wieder intensive Gedanken darüber gemacht, über diesen Hass. Und das besonders Gefährliche am Hass ist, glaube ich, dass er ansteckend ist. Der Hass ist ansteckend. Wer von ihm infiziert wird, der verbreitet den Hass womöglich weiter und hasst dann zurück. Und dann hasst man die Gruppe, zu der der Täter, der Terrorist gehört. Und dann entsteht so eine Art, ja, monströse Dynamik des Hasses. Und wenn diese Dynamik funktioniert, dann ist es ein Erfolg der Hasser, der Mörder, der Terroristen. Und da muss es gelingen, diese Dynamik des Hasses zu brechen.
Sie haben sich intensiv mit Frieden beschäftigt und sind dann auch zurück in die Antike gegangen.
Ja, ich habe mich gefragt, ausgehend von dem Wort Zeitenwende, das der Kanzler ja gebraucht hat, vor 2 Jahren, um dieses Dramatische dieses Überfalls zu kennzeichnen. Was ist denn wirklich eine Zeitenwende? Und habe mir die letzten 2.000, 3.000 Jahre Geschichte angeschaut, die wir kennen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das, was wir erleben, wirklich eine Zeitenwende? Natürlich, der Begriff ist gebraucht worden, um ja, dem Entsetzen über die Grausamkeit des Überfalls Ausdruck zu geben. Das ist der Versuch, Grausamkeit zu beschreiben. Aber die Frage ist, ist es wirklich eine Zeitenwende? Und wenn wir uns die Geschichte betrachten, das Auf und Ab der Geschichte, dann stellen wir fest, es gab eigentlich nur Gezeiten. Es gibt den ewigen Wechsel von Ebbe und Flut, nämlich von den Anfluten von Gewalt und dem Rückgehen von Gewalt. Eine wirkliche Zeitenwende, so dachte ich mir beim Nachdenken über die Gewaltgeschichte. Eine wirkliche Zeitenwende wäre es, wenn die Zeiten der Gewalt ein Ende hätte.
Und zwar für immer.
Und zwar für immer. Da gibt es sozusagen, und das war vielleicht die einzige Zeitenwende, die es gegeben hat, nämlich die in der christlichen Tradition die Verheißung des großen Friedens, nämlich et in terra pax, sagt die Weihnachtsbotschaft. Das ist die Verheißung des Friedens und das ist eigentlich der Begriff, der Inbegriff der christlichen Botschaft. Und er steht ja auch für die einzige Zeitenwende, die sich im Kalender abgezeichnet hat. Nämlich wir reden von vor Christi Geburt und nach Christi Geburt, was letztendlich zeigt, dass diese Botschaft, diese christliche Botschaft, die Zeitenwende einleiten sollte. Etwas, das dann sehr viel später, wir haben gerade den 300. Geburtstag von Immanuel Kant gefeiert, das er letztendlich auch in seiner Schrift zum ewigen Frieden zum Ausdruck bringen wollte. Wie kommt man tatsächlich zum Frieden? Und er hat ja versucht, seine Gedanken zur Friedensordnung auszubreiten und ja, ich denke, was in der christlichen Botschaft, was in der Bergpredigt steht.
Die Sie auch im Buch zitieren.
Die ich auch im Buch zitiere und die, glaube ich, für den Friedensgedanken unendlich wichtig ist. Man kann sich ja fragen, wenn ich gerade zitiere, die Engel, an Weihnachten lesen wir es vor, die Weihnachtsbotschaft, die Engel sagen, et in terra pax. Und man fragt sich dann, wo ist eigentlich der Friede, 2000 Jahre, nachdem er verkündet worden ist?
Man wünscht sich es aber in der Messe am Schluss, Friede sei mit dir. Und Friede. Das ist wirklich ein friedlicher Moment und eine friedvolle Geste.
Es ist eine Geste Kirche. Und die Geste sollte
dem anderen die Hand zu reichen, dem Nachbarn die Hand zu reichen.
Die Hand reichen und es sollte eigentlich eine Geste sein, die ja, weiter reicht als bis zum Ende des Gottesdienstes, die in den Alltag geht. Und ich habe mich oft gefragt, ich schreibe immer an Weihnachten ganz gern einen Weihnachtsleitartikel, in dem ich mich sozusagen auch mit der aktuellen Politik beschäftige. Und mich dann frage, wo ist denn der Bezug dieser Weihnachtsbotschaft et in terra pax, pax Friede den Menschen auf Erden, Friede sei mit euch zur Aktualität. Und ich kam irgendwie auf den Gedanken, Weihnachten ist eigentlich das Fest, an dem sich der Gott klein macht. Da liegt er in der Krippe und wir sagen A und O und bewundern das Christkind. Und ich denke mir, es könnte uns auch sagen und zu verstehen geben, dass weil das Kind so klein ist, kann man ihm nicht das Überwinden der von uns selber angerichteten Katastrophen überlassen. Also die Weihnachtsbotschaft könnte auch sein, dass die Menschen verstehen, dass sie selber tätig werden müssen, dass sie das nicht dem Kind in der Krippe überlassen dürfen. Und von daher gesehen, denke ich mir, ist Weihnachten und seine Friedensbotschaft gar nicht so possierlich und so romantisch, wie wir an Weihnachten immer tun, weil es vom Menschen ziemlich viel verlangt. Es verlangt nämlich orare et laborare, also beten und arbeiten an einer besseren Welt. Und ich glaube, es stimmt nicht, dass, wie wir oft sagen, dass eigentlich nichts zu machen ist, dass Widerstand gegen den Unfrieden keinen Sinn macht. Es gibt kein historisches Gesetz, wonach Unmenschlichkeit exponentiell mit der Weltbevölkerung wächst, dass keine Zwangsläufigkeit, es existiert keine Zwangsläufigkeit, dass Kontinente verhungern, der Meeresspiegel steigt, die Regenwälder verschwinden, ein Völkermord dem anderen folgt. Für all das gibt es Ursachen, für all das gibt es Verantwortung und die Verantwortung dagegen, etwas zu tun. Und ich denke, das ist der Appell an uns. Nicht nur der Appell an die Politiker, sondern der Appell an die Gesellschaft, der Appell an jeden Einzelnen von uns. Es ist nicht sinnvoll, nicht sinnlos, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Jeder kann es in seinem Bereich machen. Jeder kann etwas in seiner alltäglichen Welt tun. Und dafür werbe ich. Dafür wirbt das Buch vom Frieden. Dafür werben auch frühere Bücher von mir. Eines hat den Titel, was der Einzelne vermag. Und das ist für mich etwas Entscheidendes. Jeder Einzelne kann was tun.
Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. So lautet auch Ihr Appell an uns alle. Und darüber unterhalten wir uns gleich in der zweiten Stunde von unserem Rat mit Heribert Brandl.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Gespräch über Frieden. Den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen, so heißt das aktuelle Buch von Heribert Brandl, das während er sich damit beschäftigt hat, noch aktueller geworden ist. Und darüber unterhalten wir uns jetzt in der zweiten Stunde. Falls Sie die erste Stunde nicht gehört haben oder falls Sie unser ganzes Gespräch nachhören wollen, das werden Sie ab frühen Nachmittag dann als Podcast nachhören können. Heribert Brandl bei mir zu Gast. Wir reden über den Frieden und wir ratschen auch über die Zeit, wo Sie angefangen haben, über den Frieden nachzudenken, sich mit Frieden zu beschäftigen. Und wir haben gerade während des Walzers darüber geredet, dass Ihr Papa Sie eigentlich inspiriert hat, Journalist zu werden. Sie haben ja Jura studiert, Sie sind ja Jurist, aber haben schon als Schüler angefangen, journalistisch zu arbeiten. Natürlich nicht die großen investigativen Reportagen.
Ja, aber die kleinen Lokalgeschichten und die Vereinsnachrichten und die Pfarrgemeinderatssitzungen. Und dann hat sich das allmählich ausgeweitet. Es war so, dass mein Vater, der ein großer Vereinsvorsitzender war, er hat die großen Vereine geleitet. Er war seit den 50er Jahren der Kolping-Vorsitzende und Kolping in Nettenau war ein Riesenverein. Nettenau hatte damals mein Örtchen, was weiß ich, 5.000 Einwohner, 6.000. Und bei Kolping waren 800. Das heißt, es war im Prinzip fast jeder Kolping-Mitglied. Und darüber hat er auch geschrieben. Und er war ein beeindruckender Mensch. Er war jemand, der sich was getraut hat. Er konnte keine einzige Note lesen, hat aber einen großen Spielmannszug gegründet. Er konnte kein Wort Französisch, hat aber Begegnungen, deutsch-französische Begegnungen veranstaltet. Hat den französischen Präfekten eingeladen. Er hat sich was getraut. Und das hat er mir beigebracht. Ich habe nämlich dann nach einiger Zeit gesagt, als ich seine Nachrichten gelesen habe, zwei meiner Onkel haben auch Lokalnachrichten geschrieben, das war auch nicht sehr viel besser, weil ich mir dachte, mein Gott, den Konjunktiv beherrschen die nicht richtig. Und dann habe ich gesagt, du, das könnte eigentlich ich machen. Da war ich so 15. Und sagte er, dann mach. Und er hat gesagt, dann musst du auf die Feuerwehrversammlung gehen. Da ist der Kreisbrandinspektor, da gehst du ganz nach vorne, sagst, ich bin der Heribert Brandl, ich schreibe für den Neuen Tag, fürs Bayerwald-Echo, für den Bayerwald-Anzeiger, für die Mittelbayerische Zeitung, jetzt die Nachricht über eure Versammlung. Da habe ich ganz schnell viel gelernt, wie die Kürzel eigentlich ausgeschrieben heißen. Die haben daran geredet, dass sie ein neues TLF brauchen. Wissen Sie, was das ist?
Na, aber Sie sagen es mir gleich.
Das ist ein Tanklöschfahrzeug.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig, neues Feuerwehrauto. Und die haben erst einmal gelacht. Natürlich, da kommt der Pimpf mit 15 und spielt sich auf als Lokaljournalist. Aber als die dann gesehen haben...
Mit dem Schulheft, mit dem... Unspitzten Bleistift.
Dass dann tatsächlich ein paar Tage später was in der Zeitung steht, das auch noch einigermaßen stimmt, waren die schwer beeindruckt und ich bin dann auch geehrt worden. Habe mit 16 oder 17, hat mir der Kreisbrandinspektor feierlich einen Autofeuerlöscher überreicht.
Was haben Sie fürs Mofa gebraucht?
Habe ich fürs Mofa nicht gebraucht, aber ich war trotzdem stolz drauf. So haben sich die Dinge entwickelt. Und dazu gehört auch eine ganz lustige Geschichte. Einer meiner Mentoren, das war der Wolfgang Huschka, junger Redakteur des Neuen Tags, hieß damals Nabtal Echo oder Nabtal Kurier in Schwandorf, hat gesagt zu mir: Herr Ribert, da wird dein Maler Willi Ulfig, der kam nach dem Krieg aus Breslau von der Akademie nach Steffling im Regental und hat dort ein Atelier eröffnet. Der wird, weiß nicht mehr, 70 oder 60 oder 80, hat jedenfalls einen runden Geburtstag gehabt, schreibt doch ein Feature oder eine Reportage. Ich wusste noch gar nicht genau, wie das eigentlich geht, sowas zu schreiben, hatte keinerlei Journalistenausbildung. Aber ich fuhr dann erstmal mit dem Bus in die Staatsbibliothek, habe mich kundig gemacht über diese Art des Malens, habe dann recht schlau dahergeredet im Gespräch mit dem Maler Ulfig und mein Bruder, der die Technik bewältigt hat, der hat dann fotografiert, als ich zwischen den Gemälden mit dem Maler und seiner Frau, beide waren sehr klein, vielleicht 1,60 Meter, 1,65 Meter, und ich stand auch mit da und habe mit denen geredet. Ich stand in der Mitte, mein Bruder hat das Foto gemacht und dann wurde das Foto in der Zeitung abgebildet und drunter stand: in der Mitte der Künstler. In der Mitte stand ich. Mein Vater hat viele Geburtstage damit wirklich Gaudi halber immer wieder erzählt. In der Mitte der Künstler.
Zu meiner Linken jetzt der Künstler. Aber das sind so die ersten Geschichten, wo man denkt, oh nein, so ein Fehler. Aber man lernt ja aus seinen Fehlern und nicht aus seinen... Ich hätte beinahe gesagt Ziegen, das ist hier wieder die völlig falsche Art, sich auszudrücken. Man spricht wirklich so von Niederlagen und Siegen. Eigentlich sollte man die Terminologie da auch ein bisschen ändern, was einfach das Private oder das Berufliche betrifft und nicht diese Kriegsterminologie benutzen.
Das sind halt diese kleinen Lernereignisse.
Lernereignisse
ist schön. Wenn ich hier in der Volksmusiksendung sitze, dann fällt mir ein, ich habe ja... das war Learning by Doing, was ich gerade erzählt habe. Am Mikrofon der Künstler. Ich habe dann eine Journalistenausbildung gemacht, parallel zum Studium. Ich habe Jura, Geschichte und Philosophie studiert. Jura auch deswegen, weil der Großvater mütterlicherseits Notariatsoberinspektor war und meine Großmutter immer sagte: Werd Notar, Bub. Schreib gute Noten in der Juristerei, dann kannst du Notar werden. Ich hätte es dann auch werden können, aber dann habe ich es aus bestimmten Gründen nicht gemacht, weil es mir zu bürokratisch war. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich rede von der Volksmusiksendung. Ich habe dann die Profi-Ausbildung gemacht beim Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses. Heute Katholische Journalistenschule.
Sehr renommiert.
Katholische Journalistenschule, da hat man in den einen Semesterferien Theorieausbildung gemacht. Da haben die Ressortleiter der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel einem unterrichtet im Nachrichtenschreiben, im Reportagenschreiben. Dann kamen die Rundfunkkollegen beim nächsten Seminar. Das erste Seminar war in Salzburg, das zweite Seminar in Brixen, das dritte Seminar, das Fernsehseminar in Hamburg. Man hat die journalistischen Gattungen durchgemacht. Also Zeitung schreiben, Rundfunk, Fernsehen. Und dann in den zweiten Semesterferien hat man dann die Praxis gemacht. So kam ich zu einer Praxis beim Bayerischen Rundfunk. Aber die allererste Sendung, die ich gemacht habe im Rahmen der Ausbildung, war eine Sendung bei Rai in Bozen.
Volksmusik.
Volksmusik. Und zwar habe ich eine Sendung gemacht oder einen Beitrag über die Maultrommel und über die magische Wirkung der Maultrommel. Das war mein Einstieg in die Volksmusiksendungen.
Was ist die magische Wirkung der Maultrommel? Hat sich's Ihnen erschlossen?
Ja, dieses Surren und dieses, es geht da irgendwie, der Klang so tief rein. Es hat was Geheimnisvolles.
Aber das ist doch lustig, dass man so harmlos anfängt. Sie haben bestimmt jetzt auch gedacht, Sie sind jetzt der große Gerichtsreporter oder sonst irgendwas ganz Spannendes, was man halt meint als junger Mensch. Aber das macht einen doch, glaube ich, auch demütig, dass man harmlos anfängt und eben von der Feuerwehrsitzung und von der Maultrommel und anderen Dingen erzählt.
Wissen Sie, Frau Kaiser, es kam dann ganz schnell das Große, als ich dann bei der Süddeutschen Zeitung anfing, nach 3 Jahren Richter und 3 Jahren Staatsanwalt. Ich begann mit Rechtspolitik, aber ich wurde sehr schnell in die ganz große Politik hineingezogen. Es kam die deutsche Einheit, es kamen die Debatten, wie die deutsche Einheit zu bewerkstelligen ist. Und plötzlich rief, ich war ein halbes Jahr Journalist, ich war etwa 33, 34 Jahre alt, rief der Presseclub an zum ersten Mal. Presseclub Sonntagmittag aus Köln. Und Thema war, wie ist der richtige Weg zur deutschen Einheit? Ich als Jurist und als Verfassungsjurist, als Liebhaber des Grundgesetzes der Verfassung, habe gesagt, der richtige Weg zur deutschen Einheit ist, eine neue Verfassung oder eine überarbeitete Verfassung zu schreiben, die Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger aus der DDR, aus den neuen Bundesländern einzuarbeiten. Die Position war eine Minderheitenposition damals. Kohl, Schäuble, der große Einheitsverhandler, den ich dann unendlich oft interviewt habe. Wir haben mal die Interviews gezählt, Wolfgang Schäuble und ich. Wir kamen auf ungefähr 20. Und da kam es zur ersten Presseclub-Sendung. Die Frage war, wie ist der richtige Weg zur deutschen Einheit? Damals war im Presseclub es noch üblich, dass nicht nur Journalistinnen und Journalisten da saßen, sondern auch ein Politiker. Mein Gegenüber, mein Kontrapart war Wolfgang Schäuble. Also ein ausgefuchster Politiker, der große Verhandler zur Einheit war. Es war noch vor dem Attentat. Und er vertrat natürlich die Lösung, die sich dann auch durchsetzte. Artikel 23, Beitritt der neuen Bundesländer. Ich sollte also, war mein erster Fernsehauftritt, ich sollte also in der Fernsehsendung diese Position vertreten und ich ging da rein, ich flog von, wohnte noch in Regensburg damals, von Nürnberg nach Köln mit dem Flieger und ich hatte so Respekt vor dieser Sendung, dass ich mir dachte, mein Gott, wenn das Flugzeug jetzt abstürzen würde, wäre auch nichts hin. Es ist Gott sei Dank nicht abgestürzt, ich ging in die Sendung, sie ging los, lauter arrivierte Journalisten und Wolfgang Schäuble. Und die Sendung vergeht. Ich dachte mir, irgendwann wird mich schon jemand fragen, aber es fragte mich niemand und ich hatte noch nicht die Power, einfach dazwischen zu gehen. Mhm. Und dann schaute ich auf die Uhr, waren 20 Minuten vorbei. Der Brandl war noch nicht zu Wort gekommen. Dann dachte ich mir, der Vater sitzt am Fernsehen, deine ganzen Freundinnen und Freunde sitzen am Fernseher und schauen, was der da sagt, und er sagt nichts. Und dann platzte ich plötzlich mitten in die Rede von Wolfgang Schäuble und sagte, Herr Minister, es tut mir leid, aber Sie sind kleinmütig. Diese Lösung, die Sie vertreten, ist letztendlich feige. Die große Lösung, die wichtige Lösung, ist die, die ich vertrete und die, wo ich heute noch glaube, sie wäre eine gute Lösung gewesen, weil sie die Sorgen der Menschen im Osten besser aufgenommen hätte. Aber alle waren wie vom Donner gerührt. Der junge Journalist wird auf einmal laut. Aber für mich war der Knoten da geplatzt. Von da an, natürlich gibt es Fernsehsendungen, da ist man besser drauf, man ist schlechter drauf. Aber von da an traute ich mich. Und das Diskutieren mit den Berühmtheiten der Politik, das wurde dann für mich der Alltag und diese Neugier auf Politiker, auf Politikerinnen, das Umgehen mit denen, das hat mein Berufsleben unglaublich geprägt. Und man hat natürlich dann auch Menschen, Politiker, mit denen man eine ganz besondere Beziehung hat. Einer von denen ganz vorne war für mich Heiner Geißler. Mhm. Mit Heiner Geißler habe ich wirklich auch als er dann schon lange nicht mehr Generalsekretär war, oft telefoniert. Er war auch einer von denen, der nicht erwartet hat, dass man dann über das Gespräch irgendeinen Artikel schreibt, sondern der einfach Spaß hatte am Miteinander diskutieren.
Da sind wir wieder beim Gespräch. Also auch eine Art Streitkultur. Das Wort ist zwar jetzt auch manchmal widersprüchlich, aber dass man gemeinsam die Meinung, über Meinungen spricht und vielleicht gemeinsam zu einem Conclusio kommt und sagt, daher stimmt eigentlich, wenn ich über deines nachdenke und du über meines, das ist ja auch sehr anregend. Es muss ja nichts Gegensätzliches sein. Es kann sich ja was Tolles daraus ergeben.
Es ist ein lustvolles Erlebnis, zu merken, wie einem der andere auf die Sprünge hilft und wie man auch den anregt zu neuen Gedanken. Der Heiner Geißler hat mir dann, ich glaube, es war zum 50. Geburtstag, etwas geschrieben, auf das ich bis heute stolz bin. Er hat mir ein Buch geschenkt, einen Neudruck des Hexenhammers, der Schrift gegen die Hexenverfolgung, das ein Jesuit Friedrich von Spee herausgegeben hat, der ein ganz spannender, ich habe dann mal einen Leitartikel über diesen Friedrich von Spee an Weihnachten geschrieben. Es war jemand, ein Jesuitenpat, der die verurteilten Hexen in der Zeit der Hexenverfolgung zum Scheiterhaufen begleitet hat und wusste, es ist bitteres Unrecht, aber ich kann es nicht verhindern, ich kann bloß die Menschen begleiten. Das hat er mir geschenkt, weil er sagte, es ist zu sehen, in welcher bitteren Welt man leben musste. Und er hat mir dann als Vorwort und als Geburtstagsglückwunsch vorne reingeschrieben, lieber Herr Brandl, zwischen Journalisten und Politikern gibt es keine Freundschaft. Wenn es Freundschaft gäbe, wären wir Freunde.
Ist das schön.
Und das fand ich wirklich ganz anrührend und bezeichnend für das Verhältnis. Er meinte, diese Innigkeit, die manche und diese Enge, die manche betreiben in der Beziehung zu Politikern, die ist nicht gut. Wir waren auch nie, obwohl wir wirklich ganz viel miteinander geredet haben, nie per Du. Wir haben uns immer gesiezt.
Doch viel charmanter.
Und ich habe von ihm viel gelernt und als er seine letzten großen Auftritte hatte, Sie erinnern sich, es waren die Gespräche um den Stuttgarter Hauptbahnhof, die großen Debatten, da war ja eine Art Mediation, man hat versucht, die, und das konnte er. Er war ein Streitzuspitzer und er war ein Streitschlichter. Und seine letzte große Aktion war, den großen Streit damals um Stuttgart 21 zu schlichten. Und da haben wir oft am Abend telefoniert, nach getaner Arbeit von ihm. Und er hat mir die Streitpunkte aus dem heutigen Tag erzählt und was ich dazu meine. Und ich fand eigentlich seine Lösungsansätze ganz gut, von denen dann viele nicht verwirklicht wurden. Sie haben zu einer Schlichtung geführt.
Ja, aber, Ansätze.
Aber die Schlichtung ist dann so nicht umgesetzt worden. Aber das war das Geniale an diesem Heiner Geißler, dass er als Generalsekretär unglaublich zuspitzen konnte. Da gab es ja die berühmten Sätze, die SPD als fünfte Kolonne Moskaus. Das war unsere erste Begegnung. Ich habe in Markt Schwaben eine Diskussion moderiert zu seinen Positionen. Und er hat das glänzend verteidigt, sodass selbst die SPD dort ihm applaudiert hat. Aber selber hat er mir gestanden, das täte ich heute nicht mehr sagen. Und er wurde ja dann jemand, der die ökologische, soziale Marktwirtschaft vertreten hat. Er war wirklich ein Kämpfer für die Natur. Er wurde Mitglied bei ATTAC als alter Mann. Und das fand ich faszinierend, dass die Leute, die früher in der alten Zeit, als er Generalsekretär war, vor Zorn wirklich gebibbert haben über den, dass die ihn als alten Herrn bewundert haben. Und dieses Miteinander, beides im Leben zu vereinen, das Zuspitzen und das Schlichten, das finde ich wirklich, wirklich vorbildlich.
Und das hat ja auch mit Ihrem Appell für den Frieden zu tun.
Es hat was mit dem Appell zu tun, nämlich zu sagen, Leute, wir dürfen uns nicht in so eine Kriegsspirale hineinbegeben. Und wir dürfen uns, das gilt auch für den Verteidigungsminister, nicht dann gut fühlen, wenn wir möglichst oft Krieg sagen. Mhm. Da entsteht etwas, was nicht entstehen soll, nämlich eine Gewöhnung an Krieg, an Aufrüstung, davon müssen wir weg.
Und wie beim Hass, was Sie vorhin gesagt haben, das kommt dann so in den Sprachgebrauch rein, dass es uns verändert, dass es einfach das Gespräch verändert. Wenn man über Frieden spricht, hört sich's anders an, als über Krieg zu sprechen.
Ja, und es geht darum, dass man, ja, jetzt bin ich bei den Formulierungen, die mich beim Schreiben an diesem Friedensbuch fasziniert haben. Der französische Schriftsteller und Politiker Henri Barbusse hat schon 1916 einen sehr prägnanten und klugen Satz gesagt. Er hat gesagt, erst wenn der Geist des Kriegs besiegt ist, erst dann wird es keinen Krieg mehr geben. Wir müssen den Geist des Krieges besiegen. Das heißt, das Denken, dass Krieg Lösungen bringt. Mhm. Krieg bringt keine Lösungen. Krieg zerstört. Und dieser Henri Barbusse war sozusagen ein Vorgänger von Remarque. Und ich habe mich auch in meinem Buch, glaube im vorletzten Kapitel, sehr viel beschäftigt mit der Literatur zum Frieden. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was mich wirklich sehr fasziniert hat. Es gibt ein Theaterstück von Ernst Toller, eine Komödie nennt das, und eigentlich ist es eine Tragödie, das heißt Nie wieder Frieden. Und das ist ein wunderbares Szenario. Es beginnt damit, dass der Napoleon, der große Schlachtenkaiser, und der heilige Franz von Assisi auf einer Wolke sitzen im Olymp und sich unterhalten, ob der Mensch von Natur aus kriegerisch oder von Natur aus friedlich ist. Und dann schließen sie eine Wette. Und der Napoleon sagt, ich kenne die menschliche Natur, ich glaube nicht an das Friedensgeschwätz. Und der Franz von Assisi, der heilige Franz, der große Heilige, sagt, das wird dir nicht gelingen, die Menschen auf Krieg zu trimmen, zumal nicht die kapiert haben, wie wichtig der Frieden ist. Die Männer, so sagt da der Franziskus, werden beten und sich weigern zu kämpfen, und die Mütter werden ihre Söhne verbergen. Und dann sagt der Napoleon, wetten wir, dass es gelingt. Und wer gewinnt die Wette?
Sagen Sie es.
Die Wette gewinnt der Napoleon. Er schickt einfach ein Kriegstelegramm an eine von Franziskus ausgewählte Stadt, die gerade sich mitten in den Friedensfeiern befindet, und erklärt, als unbekannter Feind, er erklärt in einem Telegramm dieser Friedensstadt den Krieg. Und plötzlich, mitten in den Friedensfeiern, polt sich alles um, die ganze Politik wird über den Haufen geworfen. Der friedliche Staat, der erst friedliche und dann kriegerische Staat heißt, in diesem Theaterstück Dunkelstein. Er erinnert ein bisschen an das zeitgenössische Hitler-Deutschland. Die Friedensfeiern verwandeln sich in Kriegsfeiern, und dann handelt das ganze Stück, das ganze Theater davon, wie man aus der Welle von Feindschaft, Gewalt und Fanatismus wieder rauskommt, wie aus der Kriegsaufrüstung wieder etwas Friedliches wird, wie man diese Tragödie wieder beendet. Es ist schon der Plot, ist etwas besonders Eindrucksvolles. Da streiten sich dieser Kriegsherr Napoleon, der Europa mit Krieg überzogen hat. Und dann musste man ja mühselig im Wiener Kongress wieder zu einem Frieden in Europa finden. Gäbe es viel dazu zu sagen, ob es was Beispielhaftes ist für die heutige Zeit oder nicht. Und da ist der Heilige der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe, der Tierliebe, der Liebe zu allen Geschöpfen, dieser Franziskus. Und wetten darüber, was die menschliche Natur eigentlich ist. Und letztendlich, und das ist dann das Besondere, kapieren die Menschen in diesem fiktiven Staat, der sich in einen kriegerischen Staat verwandelt, dass der Krieg nur Unheil über sie bringt und gebracht hat, und bekehren sich wieder. Eigentlich ein Theaterstück, das man in den Schulen aufführen sollte.
Und von Ernst Toller liest und hört man ohnehin selten was. In Ihrem Buch haben Sie ihm einige Seiten, einige Zeilen gewidmet. Nun haben Sie sich viel mit Krieg und Frieden beschäftigt Und dann haben sich die Ereignisse ja noch etwa was verändert. Sie haben angefangen, nach dem Ukraine-Krieg zu schreiben über das Buch über Frieden. Und dann hat mit Israel, Sie nennen es jetzt nicht Krieg, es ist, wie haben Sie es vorhin gesagt, ein Terrorangriff.
Ein Terrorangriff und dann eine wirklich eine gewaltsame Gegenreaktion, die zu ungeheuer viel Kritik an Israel geführt hat. Und beides ist eine wirklich gordische Situation und man hofft jeden Tag, wenn man in der Früh die Nachrichten anschaltet oder das Handy nimmt, um die Nachrichten zu lesen, dass irgendwo eine Friedensinitiative ist, die dem Gazastreifen Ruhe bringt und ein Ende der Gewalt verkündet.
Das ist auch ein tiefer Wunsch und eine tiefe Sehnsucht nach Frieden. Wir suchen ja alle unseren inneren Frieden, aber der äußere Frieden, wenn gefunden oder wie Sie sagen, gewonnen werden kann, dann ist es doch ein unglaubliches Gefühl oder ein Ziel. Und wir haben auch schon uns über moralische Vorbilder unterhalten. Sie haben ja viel mit Politikern zu tun, mit denen Sie dann auf Augenhöhe gekommen sind. Als junger Journalist waren das für Sie so, wie Sie gesagt haben, bei der ersten Talkrunde die Angst vor den großen Tieren. Und dann sind Sie auf Augenhöhe mit bekannten Politiker gekommen. Haben Sie da ein Vorbild? Ich meine jetzt nicht mal unbedingt ein moralisches, sondern ein politisches Vorbild.
Ja, es waren schon Figuren, Politiker wie der eben genannte Heiner Geißler, der mich fasziniert hat und der mich angeregt hat. Und wir haben uns auch auf ganz friedliche Weise miteinander gestritten. Oder Norbert Blüm. Norbert Blüm, dieser wirkliche Sozialpolitiker, dem die Gerechtigkeit im Lande, der innere Friede so unglaublich wichtig war. Und der das vertreten und werben konnte in einer wirklich volkstümlichen Weise. Nicht nur dann, als er die Mehrheit hinter sich hatte. Ich erinnere mich an einen Parteitag, bei dem er in der absoluten Minderheitenposition war. Es ging um Renten, es ging um neoliberales Gedankengut in der neuen, damals von Merkel geführten Partei. Sie war frisch Vorsitzende. Roman Herzog hatte ein Papier geschrieben, mit dem Norbert Blüm als Sozialpolitiker überhaupt nicht einverstanden war. Und da ging er auf die Bühne. Und dieser verdiente Mann wurde von der Bühne gepfiffen. Und er hat sich davon nicht abschrecken lassen. Er hat weitergeredet. Und so etwas finde ich unglaublich eindrucksvoll. Oder jetzt springe ich zu jemand ganz anderen, weil wir vom Konflikt, vom Krieg in Israel redeten, von den Gedanken, die heute immer noch diskutiert werden, die Zwei-Staaten-Lösung. Ich habe mal als noch junger Journalist für einen der großen Friedensaktivisten in Israel, Uri Avneri heißt er, eine Laudatio gehalten. Er hat den,
steht auch in Ihrem Buch, ja.
Er hat den alternativen Friedenspreis in Aachen bekommen. Und dieser Mann hat für das Miteinander von Palästinensern und Israelis geworben, sein ganzes Leben lang. Er hat dafür geworben, als er die Mehrheit hatte und als die Bevölkerung hinter ihm stand. Und er hat dafür geworben in der langen Zeit, in den langen Jahren, in denen die Politik das Gegenteil machte. Und ich finde dieses nachhaltige Eintreten für eine Sache, in dem Fall für die Sache des Friedens im Fall von Norbert Blüm, für die soziale Sicherheit der Menschen, sich so etwas zur Lebensaufgabe zu machen, das finde ich unglaublich eindrucksvoll und vorbildlich. Und ich habe lange Zeit mit dem Wort Vorbild meine Schwierigkeiten gehabt, weil ich, jetzt bin ich wieder in meiner Kindheit, ich glaube zur Firmung ein Buch geschenkt bekommen hatte, das hieß Helden und Heilige. Und der Firmenpate sagte zu mir, da sind lauter Vorbilder für dich drin. Und ich habe angefangen, das zu lesen und dachte mir, was ist denn das für ein Zeug? So ein schwülstiges, heiligmäßiges Getue. Das hat mit dem, was ich mir unter Vorbild vorstelle, und mit mir selber gar nichts zu tun, diese geschönten, heiligen Geschichten. Aber ich habe das weggeschoben, eines der wenigen Bücher, die ich weggeschmissen habe. Bücher schmeißt man nicht weg, aber das hat mich so geärgert, diese Unlesbarkeit dieses heiligmäßigen Getues, dass ich es nicht mehr um mich haben wollte. Aber als ich dann Journalist geworden bin und habe die Politikerinnen und Politiker erlebt, die wirklich eingetreten sind für ihre Sache, die, dann dachte ich mir, Brandl, das ist vorbildlich. Rita Süssmuth, mit der ich heute noch gelegentlich rede und die in der Art und Weise, wie sie für Gleichberechtigung kämpft, jetzt macht sie es, sie kämpft für Parität, sie will haben, dass im Bundestag gleich viel Männer und Frauen sind. Kann man viel darüber diskutieren, ob das richtig ist, aber es ist etwas, das bewusst macht, wie wichtig Gleichberechtigung ist und wie die Frau dafür ihr politisches Leben lang gekämpft hat, eingetreten ist, geworben hat. Das finde ich wirklich eindrucksvoll.
Aber wie Sie in einem anderen Buch schreiben, das ist der Titel, was ein Einzelner vermag. Wer hat Sie gelehrt, dass man für seine Sachen einsteht? Das ist ja auch so eine Art politische Prägung, die man relativ jung hat. Ihre Eltern, Ihr Elternhaus?
Es war schon die heute schon oft zitierte Großmutter, die mir die Bibel vorgelesen hat. Die Bibel, manchmal werde ich gefragt, Brandl, was ist denn eigentlich wichtiger, die Bibel oder das Grundgesetz? Weil Sie auch so viel vom Grundgesetz schreiben, dann sage ich, das Grundgesetz ist die Bibel der Gesellschaft und unseres Staates. Es hat schon was miteinander zu tun. Es war die Großmutter, der so etwas wie die Bergpredigt wichtig war. Es war dann der Sozialverband Kolping, der mir lehrte, wie wichtig der soziale Friede, die soziale Gerechtigkeit ist. Es waren dann die Beschäftigung mit dem Grundgesetz, das Studium des Staatsrechts, des Völkerrechts. Und es gab dann immer wieder wirklich eindrucksvolle Persönlichkeiten. Mein Völkerrechtslehrer am Beginn des juristischen Studiums, Otto Kimmenich, ein lang verstorbener Völkerrechtler. Für mich war ja nicht das bürgerliche Recht das Wichtige am Studium, als ich es begonnen hatte. Ich habe begonnen, weil mich das Völkerrecht faszinierte. Wie kommen,
das ist auch was Großes.
Was Großes. Wie kommen Völker zum Frieden? Das hat mich fasziniert, das hat mich beschäftigt. Drum ging ich nicht dahin, wo man eigentlich die ersten Klausuren schreibt. Mir war wirklich egal, wie der Kauf einer Zahnbürste funktioniert, dass da einen schuldrechtlichen Vertrag und einen sachenrechtlichen Vertrag gibt. Die ganzen Konstruktionen, die Juristen so erfunden haben. Ich wollte das ganz Große haben und ging in den Hörsaal 3, glaube ich, es war der größte Hörsaal, wo aber nicht ein paar hundert Studenten saßen, wie in den Anfängervorlesungen fürs bürgerliche Recht, sondern in dem der Völkerrechtler Otto Kimmenich dozierte über die Genfer Verträge und über die großen Verträge des Völkerrechts und wunderte mich nur, warum bei so spannenden Themen so wenig Leute da sind. Und irgendwann redete ich da mit einem Kommilitonen, der sagte, du weißt schon, dass die ersten Klausuren, die du schreiben musst, in ganz anderen Fächern geschrieben werden, nämlich im bürgerlichen Recht, im Kaufvertragsrecht. Da würde ich allmählich auch mal reingehen, sonst kommst du nicht weiter. Aber ich erzähle die Geschichte mit Otto Kimmenich deswegen, weil er mir wirklich die Grundzüge des Völkerrechts beigebracht hat und weil es eine Vorlesung gab, in der ein Satz fiel, den ich nie mehr vergessen habe. Der Hörsaal war fast leer, saßen im Riesenhörsaal 10 Studenten und Studentinnen drin und vorne lehrte der große Otto Kimmenich. Und eine Putzfrau kam rein von unten in diesen Hörsaal und wusste nicht recht, was ist denn hier eigentlich? Machen die Brotzeit oder lesen die? Darf ich hier was machen? Und sie begann ganz vorsichtig, die Kreidereste aufzusammeln und die Tafel abzuwischen und der Otto Kimmenich, der große Völkerrechtslehrer, erstarrte über die Unbotmäßigkeit, dass man seine Vorlesung nicht achtet, starrte sie an und sprang ihr plötzlich entgegen, breitete die Hände aus und rief, bis hierher und nicht weiter. Die Frau floh panisch wieder aus der Tür raus und ich habe mir diesen Satz gemerkt, weil er eigentlich ein Satz für das Völkerrecht ist. Das Völkerrecht hat eigentlich ungeschrieben den Satz, bis hierher und nicht weiter. Und wenn wir heute über den Ukraine-Krieg debattieren und wie wir ihn begegnen und wie wir wieder zum Frieden kommen. Der Satz bis hierher und nicht weiter ist ein Satz, der zieht sich eigentlich durch die ganze Juristerei und durch die ganze aktuelle Politik. Wir müssen wissen, wo die Grenze ist. Wir müssen, wo und wie wir dem Putin die Grenze ziehen und wo das ungeheure Risiko beginnt, nämlich das Risiko eines neuen Weltkriegs, das Risiko des Nuklearkrieges, des Infernos, um zu wissen, wo wir mit aller Macht dagegen arbeiten müssen.
Und das ist sozusagen Ihr großer Appell, Frieden zu gewinnen.
Dass man Frieden gewinnen, und jetzt kann man natürlich immer sagen, das sollen die großen Politiker machen, das muss der amerikanische Präsident machen, das muss der Scholz. Natürlich hat die deutsche Politik auch ihren Beitrag zu leisten. Wenn man Waffen liefert, kann man nicht bloß sagen, jetzt spielt's mal schön. Und ob ihr Friedensverhandlungen macht oder Waffenstillstandsverhandlungen, interessiert uns nicht. Natürlich muss uns das interessieren, weil wir die Waffen liefern und weil wir dafür sorgen, dass die Ukraine verteidigungstüchtig bleibt und sich wehren kann. Deswegen haben wir auch was mitzureden bei den Gesprächen. Aber ich denke.
Aber Sie schreiben nicht nur über den Frieden und appellieren, dass man Gespräche führen soll, über Frieden zu reden. Sie zeichnen auch ein paar Lösungsansätze auf. Und das finde ich eigentlich das Interessante. Sie versuchen ja auch, etwas Versöhnliches zu finden, wie man Frieden schließen könnte oder Frieden finden könnte. Schließen passt jetzt nicht so ganz.
Ja, ich denke, es ist ungeheuer schwer, den Anfang zu finden. Und die Gespräche erstmal aufzunehmen. Man soll nicht immer mit den ganz alten Friedensschlüssen kommen, aber manchmal ist es doch auch ein wunderbares Exempel. Wir haben im letzten Jahr den Westfälischen Frieden gefeiert, ganz lang her, 1648. Aber da bestand die große Leistung darin, erstmal Gesprächsbereitschaft herzustellen. Der venezianische Diplomat Contarini hat erstmal monatelang versucht, es so weit zu bringen, dass sich die Leute an den Tisch setzen. Und darum geht es jetzt auch, die Dinge so weit zu führen, dass man miteinander am Tisch sitzt und ohne Vorbedingungen redet. Man kann keine Konferenzen führen und keine Friedens- und Waffenstillstandskonferenzen führen, und sagen, und die Russen müssen draußen bleiben. Es muss gelingen, die an den Tisch zu holen. Und wenn der Putin sagt, ich will aber nicht reden, dann muss man schauen, wie komme ich tatsächlich zum Reden. Und dann sagen viele, Mensch Brandl, darf man denn überhaupt mit so einem Verbrecher reden? Dann sage ich drauf, wenn man Diplomatie nur mit wohlmeinenden Menschen treiben dürfte, dann gäbe es keine Diplomatie. Dialoge sind gerade diejenigen, die für Kriegsbeendigung geführt werden, sind immer auch schmutzige Dialoge. Und viele Konflikte sind so beendet worden, dass man ja auch ein bisschen mit Gänsehaut in diese Gespräche ging. Aber ich will ja nicht nur, das wollte ich vorhin sagen, es geht ja nicht bloß darum, es auf den US-Präsidenten und auf Scholz und auf Zelensky und auf Putin zu schieben und zu sagen, nun redet mal schön. Sondern man muss auch überlegen, wie schaut die Friedlichkeit bei uns, wie schaut Friedenserziehung, wie schaut Konfliktvermeidung in unserem Alltag aus. Und da mache ich in meinem Buch einen vielleicht ganz mutigen Vorschlag, wo vielleicht die Lehrer sagen, was sollen wir noch alles machen, und die Schulen sagen werden, wir können nicht alles leisten. Aber ich habe mir überlegt, ob vielleicht ein Schulfach oder ein Unterrichtsschwerpunkt eingeführt werden könnte, der einfach Frieden heißt. Und da könnten dann Religion, Ethik, Philosophie, Sozialkunde, Geschichte zusammengefasst werden. Oder man könnte als Unterrichtsfach oder man könnte projektbezogen in diesen Fächern arbeiten, mit den Fremdsprachenfächern, mit dem Deutsch- und Geschichtsunterricht zusammenarbeiten, um einfach das Thema Frieden in den Fokus zu stellen. Und das halte ich für wichtig.
Was für eine schöne Idee. Wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dass wir im Lateinunterricht eigentlich nur über Kriege gehört haben. Ja. Allein mit dem Gallischen Krieg haben wir schon angefangen. Auch die Sprachenkörnereien, auch diese Sensibilisierung für die Ausdrucksweise. So haben wir in der ersten Stunde angefangen, statt kriegstüchtig, friedenstüchtig zu sagen.
Ja, oder wenn der sagt, es ist alles Illusion, friedenstüchtig. Ich halte es nicht für eine Illusion, sondern für eine Notwendigkeit. Wir müssen friedenstüchtig werden. Und diese Friedenserziehung beginnt tatsächlich im Kindergarten und in der Schule. Da wird schon viel gemacht, aber es ist wichtig. Und wer sich an dem Wort friedenstüchtig, wer sagt Illusion, liebe Frau Kaiser, lieber Herr Brandl, alles schön und gut, aber Sie sind Utopisten oder Visionäre. Dann sage ich halt, sagen Sie mal, reicht nicht auch, wenn wir verteidigungstüchtig sind? Es muss nicht kriegstüchtig heißen. Ich bin damit einverstanden, dass wir verteidigungstüchtig sein müssen. Eine Bundeswehr muss ordentlich ausgestattet sein. Eine Bundeswehr muss so ausgerüstet sein, dass sie Feinde abschreckt. Und wenn sie das tut, dann ist es ein Beitrag zum Frieden. Deswegen meine ich, dass Friedenstüchtigkeit keine Illusion ist. Und ich denke mir, zur Friedenstüchtigkeit oder zur Friedenserziehung, und dazu habe ich ein Kapitel in meinem Buch geschrieben, gehört so etwas wie Sprachen lernen. Weil Sprachen...
Überwinde Grenzen auch.
Grenzen überwinden, das gemeinsame Musizieren. Zur Friedenserziehung gehört, dass Schülerinnen und Schüler in der Schule als Streitschlichter und Mediatoren eingesetzt werden, dass ja, man den Jugendlichen die Erfahrung ermöglicht, etwas wert zu sein und über sich hinauszuwachsen im Unterricht und bei Unterrichtsprojekten. Und die Friedenserziehung, von der ich gerade spreche, ist Werteerziehung. Und die kann stattfinden, was weiß ich, in Patenschaften, in Altenheimen. Sie passiert auch durchs Hinterfragen von Heldenbildern. Ich glaube, wir haben lange Zeit unsere Geschichte und auch die Geschichte anderer Völker ist immer im Wesentlichen Kriegsgeschichte. Und Kriegsgeschichte heißt immer Heldengeschichte. Es werden Kriegshelden dargestellt. Und zur Friedenserziehung gehört, die Helden des Friedens, wenn wir schon das Wort gebrauchen wollen, herauszustellen. Und was haben Leute wie Gandhi, wie Martin Luther King oder die großen Schriftsteller und Schriftstellerinnen des Friedens, Bertha von Suttner mit ihrem großartigen Roman Die Waffen nieder, was haben die geleistet, was haben die für ein Bewusstsein geschaffen? Und dann bin ich wieder bei dem französischen Schriftsteller und Politiker Barbusse, den ich vorher schon zitiert habe. Es gilt, den Geist des Krieges zu verlernen, den Geist des Krieges wegzuschieben und durch den Geist des Friedens zu ersetzen. Und ich denke, das ist eine kleine Zusammenfassung meines Buches. Der Frieden ist nicht einfach da. Und der kommt nicht einfach von selber. Der Frieden muss gestiftet werden. Das hat Immanuel Kant so schön gesagt in seiner Schrift vom ewigen Frieden. Der Frieden muss gestiftet werden, er muss geschaffen werden, er muss gelehrt werden. Er muss gelehrt werden in der Schule, er muss gelehrt werden an den Universitäten. Und ich erinnere mich an mein erstes Sachbuch, das ich mir gekauft habe, weil ich es für ein Referat an der Schule brauchte. Es hieß Erziehung zur Völkerverständigung und zum Friedensdenken. Es war kein besonders gutes Buch, aber es war ein Buch, das mich auf die Linie gebracht hat.
Frieden ist ja wohl dann doch Ihr Lebensthema geworden, wenn schon Ihr erstes Sachbuch damit zu tun hatte.
Es ist mein Lebensthema, das aber sehr eng mit einem zweiten Lebensthema zusammenhängt, nämlich dem Grundgesetz, der Verfassung unseres Staates. Und das hat mit dem Frieden zu tun, weil unser Grundgesetz eine zutiefst friedliche Verfassung ist und uns den Auftrag mitgegeben hat, dem Frieden in der Welt zu dienen. Es klingt pathetisch, ist aber nicht einfach nur Pathos. Es ist etwas, das uns im Alltag bewusst sein muss.
Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine Kultur des Friedens. Das soll Ihr Buch sein, Heribert Brandl. Das heißt, den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen, eben im Heine Verlag erschienen. Ihr Oma hätte schon recht gehabt, wenn sie gesagt hat, hätte, Bursch, schreib was über den Frieden. Wichtig, dass Sie über den Frieden geschrieben haben und sehr schön und wichtig, dass Sie dieses Buch mit mir hier besprochen haben bei Habe die Ehre. Es war mir eine große Freude und Ehre, dass Sie da waren am Tag der Pressefreiheit, wo Sie auch heute noch einen großen Leitartikel in der Süddeutschen geschrieben haben zum Tag der Pressefreiheit. Wünschen wir uns alle Frieden.
Den wünschen wir uns. Danke für die Gelegenheit, hier für den Frieden zu werben.
Hatte die Ehre. Dankeschön.
Dankeschön.